Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem 24-Stunden-Urlaubspodcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Aber Flo, warum nimmst du das Wort Urlaub in den Mund?
Ja, für die war es vielleicht Trainingslager, für mich waren die letzten 2 Wochen tatsächlich Urlaub. Am Strand liegen und nichts tun.
Warum musst du eigentlich auf Urlaub fahren? Du erzählst uns ja immer von deinem gesunden Lebensstil, dass du gut erholt bist. Wozu ist dann eine Auszeit überhaupt nötig?
Die Auszeit brauche ich hauptsächlich für den Kopf, weil ich jetzt wirklich seit 6 Monaten durchgearbeitet habe, ohne gescheiten Urlaub. Und das war wirklich notwendig und das war sehr entspannend und bin jetzt mit voller Energie zurück.
Ich war ja jetzt 17 Tage Höhentrainingslager und dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen, wie das gelaufen ist, was wir da quasi trainiert haben, was das Ziel war von dem Ganzen. Aber eins der Dinge, die mich sehr anzippt haben und wirklich ein bisschen gestresst haben, war das, wir müssen jeden Tag die Sauerstoffsättigung messen, jeden Tag mich auf die Waage stellen und Ruhepuls und Herzratenvariabilität messen, damit man einfach sieht, ob ich quasi in der Höhe irgendeine Belastung habe, an Stress oder ob es mir eh gut geht, ob ich schon akklimatisiert bin. Aber das auf die Waage stellen hat mich wirklich, wenn du in der Früh schon einen Marathon hast, dann die ganzen Messungen, da geht fast die Freiheit verloren.
Ja, mein Urlaub war eher das Hauptproblem. Es war immer nur bis 10 Uhr Frühstück, dass wir es auch wirklich zum Frühstück schaffen. Also es war wirklich ein Rennen in der Früh. Aufstehen, schauen, ob es nach Hause geht zum Frühstücksbuffet.
Wie war es bei dir, tägliches Abwiegen?
Nein, leider habe ich mir aber nach dem Zurückkommen abgewogen und das war ein bisschen ernüchternd.
Hast du nicht auf die Ernährung geschaut oder bist du wieder in dein Ernährungsmuster vom RAM 2015 zurückgefallen, wo du als Spitzenreiter der Crew wirklich gut zugelegt hast?
Ich habe natürlich schon auf meine Ernährung geschaut, aber so ein Frühstücksbuffet ist natürlich, egal wie gesund du bist, wenn man so ein bisschen übertreibt mit den Mengen, dann geht's gleich mal ein bisschen nach oben, das Gewicht. Und leider habe ich meine praktischen Travel Bags von Athletic Greens schon aufgebraucht, weil wenn man vor dem Frühstück einen grünen Smoothie von Athletic Greens trinkt, dann hat man so ein bisschen ein Sättigungsgefühl und dann übertreibt man es nicht so am Buffet. Aber seitdem ich zurück bin, wieder täglich in der Früh meinen Athletic Greens, grünen Smoothie, ein bisschen ein Sättigungsgefühl, 75 gesunde Mineralstoffe, Vitamine und das hilft mir schon weiter jetzt. Das Gewicht bewegt sich wieder langsam nach unten, aber da habe ich leider nicht mitgedacht und die nicht mitgenommen in Urlaub.
Aber das heißt, du hast jetzt wieder ein Ziel vor Augen, du hast das 14 Tage gut gehen lassen, hast in vollen Zügen sozusagen das Leben genossen, hast deine Nährstoffe, die du sonst nicht mehr brav zuführst, ein bisschen die Speicher aufgebraucht und legst jetzt wieder nach und steigst wieder um auf gesundes Essen und hast ein Ziel vor Augen, wieder gutes Gewicht zu erreichen.
Ja, nicht nur gutes Gewicht, so erholt mein Geist jetzt ist nach dem Urlaub, muss ich auch wieder schauen, dass ich meinen Körper ein bisschen auf Vordermann kriege und dafür ist Athletic Greens genau das Richtige. Mit dem Code athleticgreens.com/sitzfleisch könnt ihr auch einen Jahresvorrat an Athletic Greens bestellen oder einen Monatsvorrat oder ein Testpaket und wenn ihr über den Link in unseren Shownotes einsteigt und bestellt, kriegt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D gratis dazu und die praktischen Travel Bags, die ich leider vergessen habe, wofür ich jetzt noch büße.
Aber wahrscheinlich kennt man auch, wenn man sich gesund ernährt und seinen Smoothie trinkt, trotzdem zunehmen. Das heißt, jetzt ist keine Garantie, ist kein Fettblocker. Also es empfiehlt sich trotzdem, auf sich zu schauen, auf die Ernährung zu schauen und nicht auf den Sport zu vergessen, weil du hast jetzt ja dein Radl nicht mitgehabt, oder? Du hast quasi auch noch deinen umgeknickten Knöchel fertig auskuriert und warst jetzt nicht sehr aktiv.
Naja, der Weg zum Strand, das war nicht ohne, vor allem über den heißen Sand. Da habe ich schon ein paar schnelle Schritte gebraucht, aber sonst war ich eher faul, ja.
Ganz im Gegensatz zu mir, mein Trainingslager im Engadin in der Schweiz, das ist so ein Hochtal, wo man eigentlich auf 1800 Meter ist und dann rundherum halt wahnsinnig viele schöne Berge und Pässe hat. Es war zum Radlfahren wirklich herrlich, es war das Wetter fein, es hat so 15, 20, manchmal 25 Grad, also wirklich angenehm kühl, nicht so ein Ofenhitz wie da jetzt bei uns wieder in Graz. Und es Ziel war eben einerseits gut zu trainieren, möglicherweise einen kleinen Leistungszuwachs zu erreichen. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal, ein Höhentraining, wirklich um zu schauen, gehen die Werte, die Leistungswerte dann nach oben. Ist es wirklich so, dass ab 1800 Meter, wenn man da 14 Tage oder länger ist, der Körper dann besser Sauerstoff transportiert? Und das zweite Ziel war nämlich auch für mein großes Ziel im Herbst, die 24 Stunden und die 1000 Kilometer, das mache ich dann auf einer Höhe von 1800. Und jetzt war einfach das Ziel zu schauen, geht's mir dann gut? Merke ich da Einschränkungen? Macht mir das irgendwie zu schaffen oder kann ich mich da recht bald wieder wohlfühlen auf der Höhe?
Und jetzt sind wir schon mittendrin in unserem Thema der heutigen Folge. Wir haben es jetzt einmal im Brainstorming genannt, Faszination 24 Stunden. Also wir werden zuerst ein bisschen über 24 Stunden Rennen, über 24 Stunden Rekorde ganz allgemein sprechen und dann haben wir für euch 10 unverzichtbare Tipps für das eigene 24-Stunden-Rennen.
Weil es jetzt nämlich zu zwei ganz großen Sportevents kommt, nämlich es stehen zwei 24-Stunden-Rennen ins Haus, zwei der drei großen in Österreich, nämlich das 24-Stunden-Radlrennen in Grieskirchen. Das startet jetzt am Wochenende, 10.11. Juli und 14 Tage später am 23. 24. Juli das 24-Stunden-Rennen in Kaindorf.
Das heißt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, haben die Kurzentschlossenen da draußen noch einen Tag Zeit, um sich nachzunennen und noch schnell nach Grieskirchen zu fahren und dort am 24-Stunden-Rennen teilzunehmen.
Der Reiz ist ja die 24 Stunden österreichische Meisterschaft im Ultra-Radsport in der 2- und 4er-Teamwertung in Grieskirchen und dann in Kaindorf ist es die österreichische Meisterschaft im Ultra-Solo.
Heuer aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen, Sicherheitskonzept erstmalig mit Windschattenverbot und als richtiges Zeitfahren, als 24-Stunden-Zeitfahren. Und die zwei Rennen binnen 14 Tagen und dann noch mit dem Rennen in Hitzendorf knapp zwei Monate später. Die drei Rennen bilden den 24-Stunden-Cup, der auch ein lohnendes Ziel sein kann. Da werden einfach die Kilometer von den drei Rennen zusammengerechnet und wer am Schluss am meisten Kilometer hat, ist die Gewinnerin.
Wir wissen, dass viele an diesen Rennen teilnehmen. Da gibt es immer sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen und deswegen haben wir uns für heute überlegt, in dieser Episode ein paar wichtige Tipps mitzugeben, die der Flo und ich schon aus eigener Erfahrung gelernt oder erlitten haben, in der Absicht, dass es für euch einfach wirklich auch noch etwas bringt und die Rennen vielleicht für einen Athleten, für die Athletin, für die Crew ein bisschen leichter, angenehmer oder einfach mit einer besseren Leistung ermöglicht.
Und um vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil für viele ist auch die Hürde, sich da mal anzumelden, weil 24 Stunden, das klingt lang, das klingt schwierig, aber es ist gar nicht so wild.
Wenn man unsere Tipps beherzigt, wird es super gehen, das können wir schon vorwegnehmen. Aber Flo, ich glaube, wir wollten auch noch ein paar aktuelle Themen besprechen, oder? Es hat ja jetzt in den letzten Wochen einige sportliche Großereignisse gegeben.
Ja, und wir zwar werden jetzt nicht über die Tour de France reden, weil da hast du zu wenig Expertise.
Ja, das Etappenrennen findet gerade statt, das weiß ich schon, aber es ist einer wieder im gelben Trikot, sehr souverän, aber sonst bin ich bei den Details eher in Wimbledon oder bei den French Open auch sehr gut informiert, aber darüber wollen wir auch nicht reden. Und über das Fußballturnier, das noch stattfindet, wollen wir auch nicht reden.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wollen auch einen Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad. Eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist zumindest ziemlich bleibt blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Weil bis das ausgestrahlt wird, alles wahrscheinlich, was wir sagen könnten, überholt ist. Aber über was wir jedenfalls reden wollen, ist, während unserer Urlaube hat das Race Across America stattgefunden. Wir haben per WhatsApp uns intensiv ausgetauscht und jetzt wollen wir vielleicht unsere Gedanken vielleicht ein bisschen mit euch teilen. Es war heuer aufgrund der Corona-Situation, aufgrund des Einreiseverbots für Europäerinnen ein sehr spezielles Rennen. Es war nicht sonderlich dicht besetzt, es waren nicht sehr viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, aber es ist trotzdem wert, dass wir uns da jetzt ein bisschen unterhalten drüber.
Es hätte wahrscheinlich niemanden überrascht. Wir haben ja selber mit der Beatrix Adlitzer in unseren beiden Episoden mit ihr gesprochen über Nicole Reist, über ihre Ausgangssituation, dass sie seit langem wieder mal eine Frau ist, die wirklich auch so in die Favoritenrolle ein bisschen gesteckt wurde, der ein Gesamtsieg zugetraut worden ist. Es hat sich eben abgezeichnet, dass das Teilnehmerfeld vielleicht so besetzt ist, dass sie mit ihren Top-Zeiten der letzten Jahre da wirklich realistische Chancen hat, den gesamtersten Platz zu erreichen. Und jetzt, wo das Rennen vorbei ist, ist es tatsächlich so, es hat eine Frau die Gesamtwertung gewonnen. Das hätte uns eigentlich gar nicht überrascht, aber es ist trotzdem komplett anders gekommen, als wir sie irgendwie erwartet hätten.
Es hat nämlich nicht die Frau, von der man es erwarten konnte, wo man Hoffnung haben konnte, dass sie es wirklich gewinnt, sondern eine komplett andere, die wir irgendwie nicht auf der Rechnung gehabt haben.
Die Gesamtsiegerin war Lea Goldstein oder Goldstein, kommt aus Kanada beziehungsweise aus Israel, hat eine sehr spannende Biografie hinter sich, hat schon einmal das Ram gewonnen, nämlich 2011. Da weiß ich noch, da bin ich mit ihr im gleichen Rennen gefahren. Früher sind die Frauen einen Tag vor den Männern gestartet und ich habe sie dann irgendwo kurz vom Halfway Point überholt, kurz mit ihr geplaudert. Mittlerweile starten Männer und Frauen zur gleichen Zeit. Also so habe ich sie ja im Prinzip kennengelernt. Nur es war halt heuer wirklich so speziell. Es waren insgesamt 12 Solo-Athleten am Start und davon waren 2 Frauen und 10 Männer.
Von den 10 Männern waren nur 2 unter 50. 6 waren in der Kategorie 50 bis 59 und 2 59 bis 69. 7 der Teilnehmerinnen waren aus Nordamerika. Und daran sieht man schon, dass es massive Probleme bei der Einreise gegeben hat. Wir haben es schon erwähnt, die Nicole Reist hat die Einreisegenehmigung nicht bekommen, konnte mit ihrem Team nicht in die USA fliegen. Geschafft haben es unter anderem 2 Dänen und der Valerio Zamboni, der in Monaco wohnt.
Ja, ich habe da ein paar Insider-Infos auch noch. Also es waren zum Beispiel nur 2 Österreicher, die starten wollten. Der Kurt Matzler aus Tirol und der Markus Brandl. Die haben auch nicht einreisen dürfen. Es hat im Prinzip niemand aus Europa einreisen dürfen. Und es ist nach wie vor gleich, weil es gibt die Einreisebedingungen aktuell in Amerika, dass jemand, der die 14 Tage vor der Einreise im Schengen-Raum, also grob gesagt in Europa, verbracht hat, darf nicht nach USA. Und ich habe dann mit dem Valerio jetzt leider nicht geschafft. Er ist dann ausgeschieden bei der Time Station 8. Und ein paar Tage nach dem Rennen habe ich mit ihm auf WhatsApp geschrieben. Wir kennen uns auch recht gut und haben gefragt, wie es ihm geht, ob er sich wieder erholt hat. Er hat mir dann eben auch erzählt, was bei ihm genau passiert ist. Das Rennen war heuer extrem, extrem heiß. 2015 war das bisher heißeste Ram, jetzt so von den letzten 15, 20 Jahren. Und da habe unter anderem ich das zu spüren kriegt. Wir haben ja die komplette erste Staffel unseres Podcasts über das Jahr 2015 eigentlich gemacht und der Sevi Zotter hat das damals gewonnen. Ich habe damals das Problem gehabt, Flüssigkeitseinlagerungen, zu viel trinken, was durch die Temperatur nötig ist, und der Zamboni hat eigentlich ziemlich das Gleiche gehabt. Das war laut seiner Aussage eine Wasservergiftung, zu viel Wasser trunken. Ja, und er ist dann bald ausgeschieden und ich habe ihn dann gefragt, wie es eigentlich gegangen ist, dass er überhaupt nach USA eingereist ist. Und man kann ihm diese aktuelle Regelung anscheinend so umgehen, dass man 14 Tage vor der USA-Einreise in ein Land fährt, das nicht auf dieser Liste steht. Und der Valerio war tatsächlich 14 Tage vorher in Mexiko, hat dort sein Akklimatisationstraining gemacht, was ja naheliegend ist, weil die RAM-Route geht ja auf den ersten 2 bis 3 Timestations ziemlich entlang der mexikanischen Grenze. Also man ist quasi in der Region, im Großraum, dort, wo man dann alles Rennen fährt, und auch das Wetter wird dementsprechend gleich sein.
Und man hat auch auf der RAM-Route auf den ersten Timestations irgendwann einmal einen Grenzübergang, wo man seinen Reisepass herzeigen muss.
Wo nämlich auch die Flüchtlingsproblematik mit Mexikanern und Amerikanern irgendwie der Auslöser ist für diese Kontrollen. Da wird quasi innerhalb von Kalifornien werden da die Pässe kontrolliert, nahe der mexikanischen Grenze. Und so hat der Valerio es geschafft, quasi in die USA einreisen zu dürfen. Und er hat mir dann auch erzählt, dass die beiden Dänen zuerst in Ägypten waren, 14 Tage, und von Ägypten eingereist sind. Das funktioniert anscheinend auch. Was man halt bedenken muss, der Aufwand ist enorm, weil nicht nur der Athlet muss das machen. Das kannst du mit Training und Hitzetraining für die Wüste gleich kombinieren. Das müssen alle Betreuer, die du mitnimmst, das auch machen. Oder du hast Betreuer, die aus USA einsteigen. Da weiß ich jetzt keine Details. Auf jeden Fall ist das halt ein Teil des Rennens, war es heuer einfach, wer kommt an die Startlinie. Und das haben diese drei geschafft. Und anscheinend halt sehr, sehr viele nicht geschafft. Das war schon mal eine große Auslese und deswegen waren nicht wirklich auch nur dann 12 Teilnehmer am Start.
Und wie schwierig und problematisch das war, das hat auch der eine Däne, der dann eine Zeit lang geführt hat und dann ein DNF machen musste, der hat nur eine 4-köpfige Crew gehabt. Und das wird wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt haben, dass sich nicht jeder 5 Wochen freinehmen kann. Zuerst 14 Tage nach Ägypten und dann 3 Wochen in die USA. Und der hat dann auch aufgrund der kleinen Crew dann aufgeben müssen.
Da haben wir uns auch in so einem Forum ein bisschen schlau gemacht, Ultracycling-Forum. Auf Facebook war so ein Eintrag, wo eben das diskutiert wurde, dass sie halt dann jede Menge Rookie-Fehler gemacht haben, alle unerfahren, dann nur diese minimal besetzte Crew, die Crew war übermüdet, keiner hat gescheit Pause gehabt, der Fahrer hat sich übernommen und dann waren Saddle-Sores, also Sitzbeschwerden, auch noch der Auslöser, und das Ganze war dann halt auch zu großes Paket an Stressfaktoren, wo das Rennen dann für ihn zu Ende war, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut ins Rennen gestartet ist. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung für die heutige Episode nochmal wirklich fundiert die ganzen Statistiken angeschaut. Es gibt insgesamt über die Jahre seit 1982 für dieses circa 5000 Kilometer lange Race Across America eine Finisher-Quote von 53%, alles in allem. Das heißt, 47% der Teilnehmer schaffen es nicht in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Und heuer war die Statistik aber ganz, ganz gewaltig anders.
Heuer haben nur 25% gefinisht, was dem Ruf, dass sie das Race Across America selbst zuschreibt, das härteste Radrennen der Welt zu sein, gerecht wird, würde ich sagen. Wir haben jetzt über Europäerinnen geredet und Probleme bei der Einreise. Jemand, der zwar unter dem Union Jack startet, aber schon seit Jahren in den USA lebt und deshalb diese Einreisebeschränkungen nicht hatte, der Mark Pattinson. für uns, nachdem wir erfahren haben, dass die Nicole Reist leider keine Einreisegenehmigung bekommt, eigentlich der Top-Favorit am Start.
Mark Pattinson, ein riesengroßer Favorit. Für mich war klar, wenn der gesund bleibt und ins Ziel kommt und fertig fahren kann, wird ihn keiner schlagen, weil der Mark Pattinson hat wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung. Er hat schon 8-mal Ram gestartet, ist davon 5-mal ins Ziel gekommen. Und wenn ich mir seine Statistik anschaue, ich muss sagen, er tut mir schon ziemlich leid. Also ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Er war, von seinen 5 Finishes ist er 4-mal Zweiter gewesen. 2008 war er Zweiter. 2011 war er Zweiter. 2014 und 2017 war er Zweiter. Und für alle aufmerksamen Zuhörer, die wissen, wie die Platzierungen von mir waren, er war halt bis aufs erste Mal, da bin ich noch nicht dabei gewesen, er war jedes Mal hinter mir Zweiter. Und 2013 war er Vierter. Das war halt das brutale Jahr mit Siegerzeit unter 8 und Rätsel Schacht, Dani Wüst auf 2-3 und der Marco 4. Das heißt, er hat wirklich 8 Teilnahmen gehabt, 3-mal ist er ausgeschieden, 5-mal hat er Top-Zeiten gehabt. Man erwartet sich natürlich, dass er ein gutes Ergebnis macht.
Er hat, wer das selbst ein bisschen verfolgt hat, für uns zwar war das keine Überraschung, dass er jetzt unter Anführungszeichen langsam gestartet ist. Das macht er immer. Er sagt von sich aus, er hat massivste Probleme in der Hitze. Er hat trotz Akklimatisierung, trotz Versuche, das technisch irgendwie zu lösen mit Kühlweste, mit Wasserspray, mit Eiswürfel. Er kommt in der Hitze einfach überhaupt nicht zurecht. Aber er ist bekannt für eine extrem schnelle zweite Hälfte. Also er hat auch schon zweite Hälften gehabt, wo er schneller war als du.
Ja genau, vor allem in den Appalachen die letzten 1 bis 2 Tage war er eigentlich immer gleichwertig oder sogar schneller als ich. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, 2011 bin ich in Führung liegend und auch durch die Appalachen gefahren und ich habe so das Rennen mitverfolgt, wie es hinter mir zugeht. Da war es ganz knapp. Gerhard Gulewitz, Marco Barlo waren auf Platz 2 und 3 und der Mark Pattinson war auf 4 oder 5. Und der hat dann am letzten Tag alle überholt. Der ist dann noch Zweiter geworden. Und das war für mich völlig unbegreiflich. Ich habe mir gedacht, wie kann jemand so schnell durch die Appalachen fahren, bis ich dann gemerkt habe, das hat er bei seinem ersten Finish so gemacht und das hat er bei allen weiteren Finishes so gemacht. Er hat immer sehr langsame Starts und sehr schnelle Finishes. Er ist der Einzige, der unsere These komplett widerlegt, dass quasi langsam starten, schnell finishen nicht viel bringt oder nicht wirklich möglich ist. Er macht es immer, er kann das. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass er heuer beim Ram lange Zeit auf Platz 2, 3 war. Dann war die Lea Goldstein in Führung, er war kurz dahinter, dann war er kurz vorne. Sie haben sie gematcht, die Führung getauscht, bis er schließlich 500 Meilen vor dem Ziel aufgeben hat müssen. Knieschmerzen und hat dann eingangs der Appalachen, wo wir uns gedacht haben, jetzt wieder quasi sich den Sieg holen, war es dann für ihn leider zu Ende.
Was man an dem aber auch merkt, ist, dass die beste Statistik nichts bringt. Man muss das Ram erst fertig fahren. Man kann sich von seinen vergangenen Erfolgen nichts kaufen. Das haben wir 2015 gelernt. Und das sieht man jetzt auch ganz klar an dem Ergebnis von Mark Pattinson. Und um noch einen anderen Österreicher reinzuholen, auch der Gerhard Gulewitz hatte eine ähnliche Statistik. Ganz oft Zweiter geworden, hat schon den Spitznamen gehabt, Fastest Man to Never Win the Ram. Und hat dann auch in einem Jahr, wo er plötzlich Topfavorit war, hat es dann leider nicht auf die Straßen gebracht und hat dann auch aufgeben müssen.
Dann ist plötzlich der junge Strasser da gestanden. Aber ja, und was man beim Ram heuer auch noch diskutieren muss, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ist das Thema, was bei Mark Pattinson eintroffen ist. Er war am zweiten Tag des Rennens kurz im Krankenhaus. Es ist ihm katastrophal schlecht gegangen. Er hat einen Hitzeschlag gehabt, laut der Website dehydriert und hat dann eine Infusion gekriegt, Flüssigkeit, Kochsalzlösung und ist dann weitergefahren. Und da habe ich schon Meinungen gehört, die sagen, wenn jemand so schlecht beieinander ist und ärztliche Hilfe braucht, dann ist es eigentlich nicht wirklich in Ordnung, weiterzufahren. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich denke, wenn es dabei geblieben ist, dass er einfach ein paar Stunden im klimatisierten Krankenhauszimmer war und nur eine Kochsalzlösung gekriegt hat, dann sehe ich da kein Problem. Wenn er dann das okay kriegt, weiterzufahren, finde ich das nicht bedenklich und habe da keine Einwände. Schwierig ist es halt, wenn da irgendwelche Antibiotika, Schmerzmittel, die auf der Banned Substance Liste stehen, dann würde ich natürlich sagen, ist nicht zum Weiterfahren. Aber solange das Kochsalzlösung war und mit rechten Dingen zugangen ist, sehe ich da überhaupt keine Bedenken.
Ich sehe das ganz gleich, weil man muss einfach wissen, dass bei dem Rennen es grundsätzlich erlaubt ist, wenn es medizinisch so schlecht geht, dass man Kochsalzlösung, also reine Flüssigkeit, bekommen darf. Das ist in den Regeln festgeschrieben, weil da geht es einfach um Lebensgefahr und um Gesundheit. Normalerweise haben gute Teams an Sportorts dabei. Das ist bei uns auch immer so. Ich habe das ein einziges Mal gebraucht. Das war 2012. Da habe ich am ersten Tag auch komplett scheiße ins Rennen gefunden. Mir ist dreckig gegangen. Ich hab kotzen müssen. Und ich habe dann einmal Flüssigkeit gekriegt. Wenn du jetzt aber unterwegs bist und keinen Doktor mit dabei hast, dann ist das okay, finde ich, wenn man das in einer Ambulanz macht und dann weiterfährt, weil jetzt, wenn du im Wohnmobil bist und von deinem Arzt der Flüssigkeit bekommst, ist es im Prinzip das Gleiche. Aber so wie es bei mir gewesen ist, zum Beispiel 2015, wo man dann Medikamente kriegt wegen einem Lungenödem, dann ist für mich klar, darf man nicht mehr weiterfahren. Und so ist es auch. Das ist jetzt quasi nur Hintergrundinfo für alle, die sich denken, wie kann einer, der schon im Krankenhaus war, das Rennen noch fortsetzen.
Wir haben es kurz angesprochen, die Overall-Siegerin, also die das gesamte Rennen gewonnen hat, nicht nur die Damenwertung, Lea Goldstein, für uns keine Unbekannte, für uns auch irgendwie klar, dass sie abliefern wird, aber sie ist natürlich gestartet in der Kategorie 50 bis 59. Das heißt, sie ist nicht mehr die Jüngste und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, das ist einfach nur objektiv festgestellt, sie ist zwischen 50 und 59. Wenn man sich jetzt die Siegerzeit von ihr anschaut, dann haben wir herausgefunden, recherchiert, wie das unser journalistischer Anspruch ist, war das die 22. Damenzeit überhaupt. Also nicht nur Siegerzeit, sondern einfach alle Damenzeiten, die 22 schnellste. Die drittschnellste Zeit der Damen in der Kategorie 50 bis 59, wobei sie auch 2019 die zweitschnellste Zeit in der Kategorie aufgestellt hat.
Da hat nur die Daniela Genovesi, die Siegerin 2019, die war auch 50 bis 59, die war noch um eine Spur schneller und zwar hat sie 10 Tage und 17 Stunden gebraucht.
Und wenn man jetzt nur die Siegerzeiten der Damen hernimmt, war das die 15 schnellste Siegerinnenzeit.
Bei insgesamt 38 Mal, wo das Rennen austragen worden ist. Das heißt, wir wollen eigentlich nur darlegen, dass die Lea Goldstein in einem Jahr, was extrem heiß war, wo die Umstände wirklich schwierig waren, eine Top-Zeit hingelegt hat. Für ihre Altersklasse, für die Frauenwertung, wirklich unglaublich schnell. Nur zur Info, die schnellste Frauenzeit überhaupt war die Shauna Hogan mit 9 Tagen und 4 Stunden. Das war im Jahr 1995. Shauna Hogan, eine sechsfache Rams-Siegerin, also ich bin männlich, sie ist weiblich, es gibt zwar sechsfach Rams-Sieger und innen. Und die Nicole Reist, wo wir vorher schon über sie geredet haben, über ihre mögliche Favoritenrolle, die hat 2018 auch unter 10 Tagen gefinisht, in 9 Tagen 23, das war die sechstschnellste Frauenzeit in der Geschichte des Rennens. Das heißt, man kriegt so ein bisschen einen Überblick, Lea Goldstein, eine sehr gute Zeit, eine super Siegerzeit, aber wenn jetzt irgendjemand sagt, Siegerzeit beim Ram, 11 Tage, 3 Stunden, eine Frau hat gewonnen, das ist irgendwie so langsam und das war die langsamste Siegerzeit, wenn man jetzt die Gesamtwertung hernimmt, muss man einfach dazu sagen, es waren 12 Leute am Start, es sind 3 Leute durchgekommen, sie war die beste von den 12 und die schnellste von den 3 Finishern und sehr, sehr weit hinterm Durchschnitt war einfach die Siegerzeit in der Männerkategorie.
Der schnellste Mann, der dann somit nicht Gesamtsieger worden ist, wie in allen Jahren bis heuer, der hat eine Siegerzeit gehabt von 11 Tagen, 20 Stunden.
Und ich kriege da fast Gänsehaut, weil ich mir denke, das ist ein Wahnsinn. 11 Tage, 20 Stunden, das ist wirklich nicht schnell für einen Sieger, weil 12 Tage ist die Karenzzeit. Das heißt, das ist gerade noch in der Karenzzeit sich ausgegangen, dass der Männersieger reinkommen ist. Und der Zweitplatzierte in der Männerwertung, somit auch das Schlusslicht in der finnischen Liste.
2 Stunden dahinter und somit nur mehr knapp 100 Minuten vorm Cut-off. Also gerade noch innerhalb der Karenzzeit.
Ja, ist schon ein verrücktes Jahr. Und die beiden Junioren, quasi die Nachwuchsfahrer unter 50, die haben es beide nicht ins Ziel geschafft. Und leider auch die beiden 60 plus haben es nicht ins Ziel geschafft. Es war ein brutales Ausscheidungsrennen. Und das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Ganz objektiv, sachlich erzählt sind jetzt da die Zeiten, so wie sie sind. Lea Goldstein war die Beste in dem Jahr, hat ein super Rennen geliefert und hat tatsächlich als erste Frau das RAM gewonnen.
Und ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch und hört auch den Respekt in unserer Stimme. In einem normalen Jahr, wo 20 Solostarter am Start sind, dann sind die zwei Finisher, für die ist das der Lebenstraum. Der Sieger der Herrenwertung hat schon 2-mal versucht, hat es nicht ins Ziel geschafft, war jetzt sein 3. Versuch, hat gefinisht und das war von Anfang an sein Ziel. Und dass nicht so viele andere am Start waren, das ist nicht sei, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Er hat für sich sicher das Maximum rausgeholt und sich einen Lebenstraum erfüllt und das nebenbei mitgenommen, den Sieg.
Ja, definitiv. Und ich habe auch mit ein paar von unseren Freunden, die halt das auch mitverfolgt haben, ein bisschen diskutiert, so nach dem Motto, sollte man so Rennen überhaupt starten? So wenig Teilnehmer, was hat das für einen Stellenwert? Ich finde, die persönliche Leistung von jedem, der das macht und der ins Ziel kommt, ist ja nach wie vor ganz gleich. Das ist was Riesengroßes, das ist ein Lebenstraum. Und vielleicht hat nicht jeder, der jetzt heuer am Start war, die Möglichkeit, nächstes Jahr wieder zu fahren und das zu verschieben. Sondern die haben das heuer gemacht. Es war super, dass die Organisatoren das durchgeführt haben, diesen Teilnehmern den Traum ermöglicht haben, das zu finishen. Und ich glaube, wir können froh sein, dass es das Rennen gegeben hat und hoffen natürlich auch, dass viele von den eigentlich 40 Teilnehmern, die angemeldet waren, dann in den nächsten Jahren am Start stehen und dass das die nächsten Jahre wieder mehr Teilnehmer anzieht.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Wir hoffen, nächstes Jahr erwartet ein sehr, sehr schnelles Rennen, weil es gibt Teilnehmerinnen, die jetzt ihren Traum schon 2-mal verschoben haben. Und wenn die nächstes Jahr am Start sein werden, die werden top vorbereitet sein. Und da erwarte ich mir sehr viele Teilnehmer. Das wird sicher ein wahnsinnig spannendes Rennen nächstes Jahr.
Ich war mit der Nicole Reist kurz gechattet und geschrieben und sie hat gesagt, ja, sie hätte natürlich gern dagegen gehalten. Aber man darf sich da nicht zu lange damit aufhalten und sich da irgendwie bemitleiden, dass man nicht einreisen hat dürfen oder dass das nicht geglückt ist, sondern nach vorne schauen. Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel über SRAM geredet. Wir haben ganz andere Themen für heute eigentlich auch vorbereitet. Ich möchte trotzdem noch ein zweites großes Rennen kurz erwähnen, und zwar das RATA, das Race Across die Alps. Das hat heuer die 20-jährige Jubiläumsaustragung gefeiert. Das ist ein wirklicher Klassiker unter den Langstreckenrennen. Das startet in Nauders am Reschenpass.
Kurzzeitige Wahlheimat von Pierre Bischoff.
Ja, der Pierre Bischoff hat auch das Startziel moderiert übrigens, habe ich dann gesehen auf Videos. Die Strecke ist halt wirklich ein Klassiker. 525 Kilometer, 14.000 Höhenmeter, 11 Alpenpässe, also wirkliche Kaliber. Große Berge, die meisten über 2000 Meter hoch, Stilfser Joch, Gavia Pass, Bernina Pass, Italien, Schweiz, Österreich, wirklich unglaublich schweres Rennen.
Du sagst 14.000 Höhenmeter, nur zum Vergleich, das RAM, je nach Roadbook, je nach GPS-Messung, hat so zwischen 30.000 und 35.000 Höhenmeter auf der zehnfachen Distanz.
Ja, und man kann es anders vielleicht auch vergleichen, es ist ungefähr zweieinhalb Mal Ölstaler Radmarathon. Ich habe das Rennen selber dreimal gemacht, ich finde es wirklich cool und ich habe einen unserer Freunde in Lukas Kienreich versucht anzufeiern, nachdem er uns beim Race Around Niederösterreich am Semmering angefeiert hat. Ja, ich war dort, während ich auf Trainingslager war, habe in der Nacht vorbeigeschaut, habe die ersten beiden, die Führenden versammelt, habe den Robert Müller, der mit uns schon zwei super Episoden gemacht hat, angefeiert, der dann Dritter geworden ist. Der Lukas ist dann bisschen langsamer gewesen, als man am Anfang erwarten dürfte. Er hat sensationell schnell gestartet, hat dann in der zweiten Hälfte ein paar Minuten liegen lassen und es war für mich ein interessantes Erlebnis, mitten in der Nacht am Bernina Pass zu stehen, Teilnehmer anzufeiern. Ich habe nicht gesehen, wer daherkommt. In der Schweiz hat man kein Datenroaming, jetzt habe ich keinen GPS-Tracker schauen können. Du siehst nur einen Scheinwerferkegel auf dich zukommen und im letzten Moment siehst du eigentlich, wer da jetzt am Radl sitzt und ich wollte mit Lukas ein Stückerl ein paar Meter mit Radl fahren, um ihn halt mit ihm ein bisschen zu plaudern. Und dann bin ich da am Radl gesessen und dann ist der Robert Müller gekommen, dann sind andere Teilnehmer gekommen und erst dann habe ich ihn von den Lukas getroffen und bin mit ihm ein Stückerl mitgefahren. Jedenfalls, die Entwicklung von dem Rennen ist unfassbar. Die Siegerzeit heuer von Dominik Schranz, einem Tiroler, war 20 Stunden und 3 Minuten. Das ist ein Schnitt von 26 km/h.
Über 11 riesige Alpenpässe. Vielleicht einfach, um die Entwicklung, die du ansprichst, kurz zu verdeutlichen. Du bist das gefahren. Was war deine schnellste Zeit?
Ganz, ganz knapp unter 23. Ich bin 22 Stunden 59 gefahren. Ich bin mir damals vorgekommen wie der Etappensieger bei der Bergankunft in Alpe d'Huez. Ich bin für meine Verhältnisse bergauf geflogen, wirklich schnell gefahren, alles was geht. Ich habe keinen Einbruch gehabt. Das war für mich damals 2007 so wirklich das perfekte Rennen bis dorthin. Und ich war, glaube ich, 20 Minuten hinterm Sieger ungefähr. Und heuer ist jetzt so, dass der Lukas Kienreich, der wird uns einmal in einer Episode besuchen. Also der wird einmal in Sitzfleisch dabei sein und uns mehr davon erzählen. Mit einer Zeit von 22 Stunden 41, also circa die Siegerzeit von meinem damaligen Ergebnis, ist 8er gewesen. Das ist eine unglaubliche Leistungsdichte. Der Streckenrekordheuer von Robert Petzold, der bei 20 Stunden 40 gelegen hat, wurde verbessert.
Um über eine halbe Stunde, also wahnsinnig schnelles Rennen. Aber allgemein, man sieht den Trend, der in den letzten 15 Jahren ist das Rennen immer schneller geworden, immer besser besetzt.
Und generell die Spezialisierung, also wenn man schaut, wie die flacheren Rennen, da bin ich halt ganz, ganz schnell unterwegs und fahren dabei, rund um Niederösterreich oder Race Around Austria Challenge, Zeitfahren, 24-Stunden-Rennen, da habe ich sehr viel optimiert. Ich habe jetzt bei den Bergrennen nicht mehr den Funken einer Chance. Ich bin mir sicher, ich hätte dort nicht die Möglichkeit, auf das Stockerl zu fahren oder die ersten drei. Ich bin einfach zu schwer. Du musst ein voll spezialisierter Bergfahrer sein. Also ich glaube, Flo, du mit deinem Urlaubsgewicht würdest da auch schwer tun. Und man sieht einfach, ein guter Allround-Radlfahrer zu sein auf der Langstrecke ist mittlerweile nimmer genug, wenn man unter die ersten drei oder auf dem ersten Platz wieder musst du wirklich auf das Terrain spezialisiert sein.
So viel zu den aktuellen Entwicklungen im Ultraradsport. Ganz kurz noch der Hinweis, das Race Around Austria findet statt und der ein oder andere verhinderte RAM-Teilnehmer wird daran teilnehmen und das wird top besetzt werden und es wird ein super Rennen werden. Wir haben es gerade angeteasert und jetzt haben wir uns da eine halbe Stunde lang verplaudert. Also wir haben gesagt, es finden jetzt aktuell in den nächsten 2 Monaten 3 24-Stunden-Rennen in Österreich statt. Und wir haben es immer wieder erwähnt in dem Podcast für Anfängerinnen, die mit dem Ultrasport beginnen wollen, die sich das die mal reinschnuppern wollen, ist ein 24-Stunden-Rennen einfach der perfekte Start. Es geht um nichts, unter Anführungszeichen. Es sind relativ kurze Runden. Man kann zwischenzeitlich hinsetzen. Wenn man das Verpflegungspaket mitnimmt, hat man 24 Stunden lang ein Buffet. Es gibt eine Dusche, es gibt ein Klo. Man fährt ein paar Runden, man setzt sie hin.
Man kann auch durchfahren, würde ich nur sagen. Also gibt alle Möglichkeiten, aber es ist zumindest weitaus einfacher, da einmal reinzufinden. Man kann schnell fahren, muss aber nicht.
Genau, es ist ein sehr niederschwelliger Zugang einfach. Das würde ich damit sagen, es braucht niemand vor so einem Rennen Angst haben. Die Startgelder sind moderat und man meldet sich einfach an, schaut sich das an, fährt schnelle Runden, schießt sie ab und fährt dann aber langsame Runden.
Und kann das zum Beispiel wirklich ohne Betreuer machen? Es gibt immer wieder Teilnehmer, die entweder selbst bei der Lavestation kurz stehen bleiben, Flaschen anfüllen, dann weiterfahren oder die sie bei ihrem Auto am Parkplatz ihr eigenes ihr Kühlbox irgendwo im Kofferraum deponiert haben, im Vorbeifahren dann kurz 2 Minuten stoppen, wieder nachtanken. Also da sind sehr, sehr viele Dinge möglich und deswegen auch immer sehr viele Teilnehmerzahlen. Das sind ja wirklich immer mehrere hundert Teilnehmer am Start. Es gibt bei den meisten Rennen auch, zum Beispiel in Christkirchen gibt es noch die 6-Stunden-Wertung und in Keindorf auch noch 3 Stunden, 6 Stunden und 12-Stunden-Wertung plus Teamfahrer. Das ist wirklich riesengroß und viele Zuschauer, cooles Rahmenprogramm, da ist wirklich was los.
Und super Stimmung und genau, und wir hoffen, wir haben jetzt sehr vielen da draußen darauf Lust gemacht. Wir kriegen übrigens keine Provision, aber wenn jetzt die Anmeldezahlen einen Spike erleben, dann erwarten wir uns schon von den Veranstaltern, dass wir da jetzt ein bisschen eine Provision umkriegen. Jedenfalls, falls jemand Lust gekriegt hat, wir haben jetzt die 10 Tipps, um es reißerisch zu sagen, um so ein 24-Stunden-Rennen erfolgreich zu machen.
Und vor allem sind wir ja darauf bedacht, dass wir Werbung für den Sport allgemein machen, weil wir uns einfach auch mitfreuen, wenn es Teilnehmer gibt, wenn nicht Jahre wie beim RAM passieren, wo ganz wenig Starter sind, sondern wenn die Teilnehmerzahl nach oben gehen, wenn der Sport lebt, wenn die ganze Ultracycling-Family quasi Zuwachs bekommt, das ist so unsere Intention. Wie beginnen wir? Top 10? Fangen wir mit der Nummer 10 an?
Würde ich sagen, ja. Lese mal vor. Und dann assoziieren wir frei dazu.
Ich habe mir vor wirklich vielen Jahren, nämlich 2013, habe ich mir mal das einmal angetan, habe ich wirklich 10 so Tipps ausformuliert. Das war dann so eine Serie von Facebook-Postings und das habe ich heute einfach wieder ausgedruckt, das Dokument. Und den präsentieren wir und ergänzen wir.
Und schauen, was aktuell ist und was nicht mehr aktuell ist.
Tipp Nummer 10 habe ich geschrieben, plane dein Rennen. Das heißt so viel wie, überleg dir genau, was du eigentlich erreichen willst. Es bringt nichts, so zu fahren wie einer, der auf Streckenrekord gehen will, schnell zu starten, nicht zu pausieren und eigentlich fährt man nur auf ein solides Finish. Sondern man muss wissen, was habe ich drauf, was will ich erreichen und dann einfach sich das Rennen durchüberlegen. Also Rundenzeiten sich ausrechnen, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde Pause einzuplanen, sie von vornherein vorzunehmen, dass man sie in der Nacht einmal 20 Minuten umzieht oder was Warmes trinkt, wenn es kalt wird. Also einfach genug Zeit einplanen für diverse kurze Pausen und dann mit realistischer Durchschnittsgeschwindigkeit, realistischer Leistung, falls man Leistungsmessung hat, einfach reinzustarten und nicht wie einer fahren, der glaubt, der Hummelmodus wird angeworfen und dauert dann bis zum Ende der 24 Stunden.
Ich glaube, zum Pacing kommen wir noch extra. Aber immer bedenken, üblicherweise, heuer aufgrund von Corona gibt es unterschiedliche Regelungen bei den unterschiedlichen Rennen. Da braucht man jetzt nicht genau eingehen, aber üblicherweise gibt es einen Massenstart und vor allem starten die Staffeln in der gleichen Gruppe. Und es ist nicht schlau, sich an die Vierer, Achter, Sechser Staffel anzuhängen und mit denen ein paar schnelle Runden zu fahren, weil man büßt dafür. Aber wenn du sagst, plane dein Rennen, was können so Ziele sein? Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, wie ich 24-Stunden-Rennen begonnen habe. Mein erstes Ziel war einmal bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen einfach 24 Stunden durchfahren. Ohne speziell jetzt eine Kilometeranzahl im Kopf gehabt zu haben, sondern einfach nur 24 Stunden am Radl sitzen. Mit halbe Stunde Pause, 20 Minuten Pause zwischendrin schon, aber einfach einmal wach bleiben und durchfahren. Das war eins meiner ersten Ziele. Und kurz vorm Glocknermann habe ich mir gedacht, das hat super passt, einfach ich mache mal einen Test, wie geht's mir nach einer Schlafpause. Und habe dann einfach eine Stunde geschlafen, um das zu testen. Es war sowas, was man machen kann, und bin draufgekommen, geschlafen wird nicht. Bin nach der Schlafpause nicht mehr in die Gänge gekommen. Ich war komplett am Ende.
Bei den beiden Rennen, die wir jetzt ja da groß angekündigt haben, weil das die nächsten beiden sind, ist ja bei beiden der Kurs ähnlich. Wir haben ca. 180 Höhenmeter pro Runde und die Rundenlänge ist so circa 20 Kilometer, also schon eine ordentliche Runde. Das heißt, man kann rechnen, man kommt ja nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde wieder durch die Verpflegungszone. Und es bietet sich schon an, im flachen Bereich in einer Gruppe mitzufahren, wegen einem Windschatten, aber nicht unbedingt im Anstieg vielleicht. Das heißt, ich habe einfach auch gemerkt, in den Anstiegen mein Tempo fahren, wo ich mich wohlfühle, und dann, wenn sich das Feld so in die Länge zieht und es entstehen ganz viele kleine Gruppen, 3 Personen, 5 Personen, 10 Personen, wenn dann in der Ebene wieder Gruppen überholt, kann man da im Windschatten sie anhängen, aber nicht bergauf in der ersten Spitzengruppe mit attackieren, da ist es vielleicht kein guter Start ins Rennen.
Wenn jemand wenig Erfahrung hat, in der Gruppe zu fahren, vielleicht einfach sich mal rantasten, kleinere Gruppen mitfahren, ein bisschen schauen und nicht im größten Backel mit 20 Leuten, die alle versuchen, möglichst schnell zu sein, dort mitzufahren. Das ist dann auch zu stressig, das ist dann auch von der Konzentration her zu anstrengend, dass man sehr schnell müde werden wird.
Und dieses Fahren in der Gruppen hat auch einen Sicherheitsaspekt, weswegen zum Beispiel bei diversen Rennen, dort lohnt es immer Blick ins Reglement ganz genau, sind eben diese Zeitvorräder oder einfach Triathlon-Aufleger, Zeitvoraufleger am Lenker nicht erlaubt, wenn man da eine schlechtere Radlbeherrschung hat und nicht bremsbereit ist. Das heißt, bei den meisten dieser Rundstreckenrennen, wo in der Gruppe gefahren werden darf, bleibt man am Oberlenker, am Unterlenker, aber halt nicht auf den Aerobars.
Tipp Nummer 9. Bestreite viele Rennen. Ich lese das jetzt einfach vor. Trotz vieler Trainingskilometer wirst du mental und körperlich nie die Belastung eines Ultracycling-Rennens erleben. Viele Rennen helfen deinem Team und dir, Erfahrung zu sammeln.
Damit habe ich im Prinzip gemeint, wenn man jetzt natürlich ambitioniert ist, wenn man sagt, man will da ganz vorn dabei sein, man will wirklich die Leistung perfekt optimieren, auf Stockerl fahren, auf Sieg fahren, dann ist natürlich Erfahrung ganz wichtig. Jetzt haben wir vorher aber gerade gesagt, wir machen 10 Tipps für Einsteiger. Trotzdem ist es so, es wird mit jedem Rennen ein bisschen besser gehen, man lernt dazu, man hat Fehler gemacht, die man beim nächsten Mal nicht mehr machen wird, und vor allem auch, die Betreuer kennen das dann mit der Zeit immer besser, wobei die Betreuer natürlich bei einem Rundstreckenrennen einen komplett anderen Stellenwert haben. Da hat man es einfach viel einfacher.
Es ist für die Betreuer wie Urlaub fast. Also man sitzt 30, 45 bis 50 Minuten am Streckenrand und muss dann einmal eine Trinkflasche, ein Gel, einen Riegel raushalten. Aber was schon wichtig ist, ist einfach diese Erfahrung. Weil beim 24-Stunden-Rennen, wo das Startgeld 100 Euro kostet, das irgendwo in 100, 200 Kilometer mit dem Auto erreichbar ist, sind die Kosten sehr gering und ein Fehler tut nicht so weh. Wenn man ein Rennen fährt, wo 1000 Euro Startgeld sind, wo man eine Crew braucht, wo man ein Mietauto braucht, wo man vielleicht ein Wohnmobil braucht, und dort macht man einen vermeidbaren Fehler, dann tut das halt richtig weh. Und wenn man aber zum Beispiel Ernährungskonzepte, Schlafpausen, Räder, verschiedene Radsetups testen will, sind solche Rennen, 24-Stunden-Rennen, einfach ideal dafür.
Und wenn wir jetzt gerade von Betreuern reden, gut ist, ein Ernährungskonzept auch zu haben. Das wäre eigentlich noch beim vorigen Punkt dabei, bei der Planung, dass man sagt, jede Runde gibt es eine Trinkflasche, jede Runde gibt es eine Kleinigkeit zum Essen, ein Schuh, ein Panaceo, was auch immer. Jedenfalls, ein erfahrener Betreuer weiß dann schon, es wird tagsüber wärmer, da braucht er mehr zum Trinken. Es wird in der Nacht kälter, da braucht er weniger zum Trinken. Und trotzdem ist es zum Beispiel auch gut, ein Handy dabei zu haben, hoffentlich mit einem Freisprechanlage, also mit Kopfhörer oder mit so einem Terrano-Funkgerät, wie auch immer, dass man sich vielleicht bei der halben Runde kurz beim Betreuer meldet und sagt, okay, ich brauche das, ich brauche das andere, das bitte vorbereiten, dass man dann im Vorbeifahren auch wirklich die Sachen griffbereit kriegt und griffbereit hat.
Und auch Sachen, die man vielleicht am Anfang, Sachen, die man gar nicht so am Schirm hat, Brillengläser, transparente für die Nacht oder so gelbe oder orange für die Nacht, weil gerade im Sommer, wenn es dämmert, wenn es finster wird, sehr viele Insekten, da will man vielleicht nicht ohne Radlbrille unterwegs sein.
Tipp Nummer 8. Ein Thema, das wir schon oft besprochen haben, siege da jetzt wieder, und zwar ist die Frage Körper oder Kopf, und da habe ich das damals so lustig geschrieben, glaube niemanden, der behauptet, dass die Psyche viel wichtiger ist als die Fitness. Meiner Meinung nach liegt die Verteilung bei 33% Körper, 33% Kopf und 34% Crew. Und solange es dort körperlich gut geht, geht es da im Kopf gut. Und das Team kann immer auch verhindern, die Betreuer, dass es da quasi, dass du in ein Loch fallst, in ein mentales oder körperliches. Und jetzt haben wir eigentlich über die Abstimmung zwischen BetreuerInnen und FahrerInnen eh schon gesprochen, aber das wirklich nochmal, um das zu unterstreichen.
Und es ist auch wichtig, dass es der Crew gut geht. Also zumindest ein Campingstuhl, vielleicht ein Sonnenschirm, eine Kühlbox mit Cola oder irgendwas. Also man muss schon auch ein bisschen schauen, dass der Crew gut geht, weil 24 Stunden können lang sein, vor allem im Sommer in der größten Hitze. Und wenn sie es irgendwie einrichten lässt, also wenn man es jetzt nicht selber betreut, vielleicht eine zweiköpfige Crew zumindest. Wir haben eh schon mal die Geschichte erzählt von dir mit deinem Bruder in Deutschland.
Und ein Kogi.
Und ich habe auch mal nur ein 12-Stunden-Rennen nur von meinem Bruder betreut. Und da haben wir im Campingbus auf der Donauinsel geschlafen und irgendwo in der Nähe ist so ein Disco. Und mein Bruder hat gesagt, nein, geht noch in die Disco. Und ich bin dann schon am Start gestanden und mein Bruder weit und breit nicht zu sehen. Und dann ist er ziemlich zerstört mit seiner Kühlbox und seinem Campingsessel dann daherkommen und hat mich dann 12 Stunden lang betreut. Und es ist ihm aber nicht gut dabei gegangen. Mit einer zweiten Person wäre das vielleicht, oder die wären noch länger fort gewesen, vielleicht hätten es dann noch After Hour gemacht, wer weiß.
Ich glaube, in Keindorf gibt es nicht so große Discos wie in Wien und in Christkirchen auch nicht, aber ja, ich glaube, die Grundbotschaft ist schon, mit einer guten Gesellschaft ist es für die Betreuer während der Rennen einfach witziger. Und im Fahrradlager zum Beispiel ist ja sehr viel los, im Festzelt, wo die Teams dann wechseln, und da ist überall gute Stimmung. Das heißt, man kann sich einfach einen Platz suchen, wo was los ist, was witzig ist, wo man sich gern aufhaltet. Man muss nicht 24 Stunden allein unter einem Baum am Streckenrand sitzen, ganz abgeschottet. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Zache-Partie.
Tipp Nummer 7, reißerisch, betitelt mit schwache Beine.
Fragezeichen.
Im Rennen weiterfahren, im Training pausieren. Also ganz einfach gesagt, wenn es dir im Training schlecht geht, dann fährt man heim, legt sich auf die Couch, eventuell legt man einen Ruhetag ein. Wenn es einem im Rennen schlecht geht, dann muss man einfach durchdrücken und einfach weiterfahren oder versuchen weiterzufahren, solange es vernünftig möglich ist.
Im Training ist eben wichtig, auf seinen Körper zu hören. Sonst wird der Trainingserfolg nicht eintreten. Aber im Rennen darf ich jetzt nicht, soll ich nicht gleich Pause machen, sondern da ist eben eher das Motto, vielleicht langsamer werden, weiterfahren, aber nicht unbedingt absteigen und stehen bleiben. Und das wird dann so schwierig, wieder in die Gänge zu kommen. Und da geht wirklich viel Zeit verloren. Wir reden jetzt wiederum von einer Ambition für eine Superplatzierung. Wenn man sagt, man will einfach nur 24 Stunden dabei sein, ist das okay. Aber grundsätzlich nicht so lang fahren, bis man komplett am Ende ist. Und wenn man merkt, es wird schwierig, es wird ungut, dann ein bisschen vom Gas runtergehen, einen Gang zurückschalten und mit einem reduzierten Tempo draufbleiben und weiterfahren.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du
mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sich auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswascht und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende. Man darf aber auch nicht erwarten, dass 24 Stunden, egal wie fit man ist, spurlos an jemanden vorbeigehen. Es kann sein, dass die Hände taub werden. Es kann sein, dass der Hintern wehtut. Es kann sein, dass der Rücken zwickt, der Nacken zwickt, dass die Füße vielleicht taub werden. Solange das im Rahmen ist und ertragbar, kann man ruhig weiterfahren. Weil wenn das ein Ort Saisonhighlight ist, dann kann man danach einmal eine Woche sie auskurieren.
Und wir haben einmal schon über das Thema Bike-Fitting geredet und uns da fast ein bisschen in ein Fettnäpfchen verirrt, wo wir gesagt haben, ein bisschen Kreuzweh ist normal, ein bisschen Rückenschmerzen, das passt schon. Aber wir gehen jetzt immer davon aus, man ist Bike-gefittet, man sitzt gut eingestellt auf seinem Radl, aber es wird trotzdem der Rücken wehtun. Und dann darf man weitermachen und darf sich sicher sein, das ist nach ein paar Tagen wieder weg, das kann ich garantieren. Also bei mir war es immer so, dass auch beim Race Across America nach ein paar Tagen die Sachen wieder gut sind, außer man sitzt wirklich komplett falsch am Radl und ist total falsch eingestellt. Dann kann man natürlich sich schon Schaden zufügen, aber das will man eigentlich von vornherein jedem empfehlen, das checken zu lassen. Tipp Nummer 6, iss und trink so viel wie möglich. Der Flo kriegt gerade ganz leicht an die Augen. wahrscheinlich kann man sogar zu viel essen. Es kann dann wahrscheinlich auch schlecht werden während der Fahrt, aber in 98% der Fälle ist es so, gerade auch im Sommer, wo es dann so heiß ist und wo man vielleicht nicht so einen großen Appetit hat, dass man zu wenig isst und zu wenig trinkt und sich dann ja unvermeidbar in ein Loch fährt, dass man einen Hungerast kriegt, dass man unterversorgt ist, dass man die ersten 2-3 Stunden in der Euphorie das nicht merkt. Da fährt man schneller, als man eigentlich glaubt. Da verbraucht man mehr Kalorien. Die Speicher sind bald leer. Und dann, wenn man merkt, hoppala, es geht irgendwie mit meiner Leistung und mit meinem Wohlbefinden bergab, ist es ganz schwierig, das wieder aufzufüllen und aufzuholen. Deswegen von vornherein bis zu 1 Liter in der Stunde trinken, bis zu 500 Kalorien in der Stunde zu sich nehmen. Und wer das lang durchhaltet, Fitness ist ein limitierender Faktor, aber der wesentlich bedeutendere ist das, dass relativ bald deine Energiespeicher verbraucht sind und du mit dem Nachfühlen quasi nicht nachkommst. Und dann hilft dir die beste Fitness nichts, wenn der Tank leer ist.
Tipp Nummer 5, vertraue deinem Team. Selbst wenn, also ich lese es zuerst vor und dann tue ich dazu assoziieren. Mache alles, was sie dir sagen. Diskutiere nicht. Jetzt hat man nicht meinen bösen Blick an den Straps gesehen. Dein Team hat den Überblick, sie sehen und verstehen die Rennsituation viel besser. Sie entscheiden, wie du dich ernähren sollst, wann und wie lange du pausieren darfst. Der Fahrer soll treten und nicht denken. Ist jetzt ein bisschen reißerisch formuliert, gerade wenn man jetzt vielleicht einen Rookie dabei hat im Team. Aber der Grundtenor, den würde ich hundertprozentig unterschreiben. Vor allem ist es in so einem 24-Stunden-Rennen, wenn man jetzt wirklich auf eine Platzierung fährt, teilweise nicht so einfach den Überblick über die Rennsituation zu behalten. Man sieht nicht immer, wann die anderen Pausen machen, man weiß nicht genau, ob alle noch in der gleichen Runde sind. Deswegen einfach aufs Team hören.
Und gerade der erste Punkt, den wir vorher erwähnt haben mit dem Plan, den man haben soll und auch jetzt vorher gerade mit der Ernährung. Das heißt, wenn dir dein Betreuer eine Flasche gibt, der hat sich überlegt, du brauchst jede Stunde eine neue Flasche, der hat vielleicht sogar ein Protokoll mitgeschrieben, wie viel du schon gegessen, getrunken hast, idealerweise. Und dann wäre es keine gute Idee zu sagen, ich mag nicht, ich habe gerade keinen Appetit, sondern da muss man sich dann ein bisschen überwinden und auf das hören, was der Betreuer quasi sagt, weil der einfach auch den Überblick hat in dem Fall. Und ich frage mich nur, hast du auf deinen Bruder gehört, der nach einer durchzechten Nacht dich betreut hat, oder war das vielleicht eine Ausnahmesituation?
Nein, ich habe schon auf ihn gehört. Es war, wie gesagt, ein 12-Stunden-Rennen und es war eine sehr kleine Runde und ich habe wirklich genau gewusst, wo ich stehe, wie fit ich bin und ich habe gewusst, ich führe meine Altersklasse an und das war mehr als ich erwartet habe. Und irgendwann bin ich halt dann doch langsamer geworden, weil ich den zweiten im Griff gehabt habe und bin einfach dem hinterhergefahren. Und irgendwann schreit er mir von der Seite an, ich bin nur mehr Zweiter und ich soll gefälligst Gas geben, einfach damit ich schneller fahre, da habe ich nicht auf ihn gehört.
Tipp Nummer 4, habe jetzt da notiert mit Koffein im richtigen Moment. Und es geht jetzt in dem eigentlich darum, wie man mit der Müdigkeit umgeht in der Nacht. Eine Möglichkeit ist natürlich Koffein zu nehmen. Das kennt jeder, das ist im Café drinnen, das ist in dem, was mir sehr taugt, zum Beispiel im Panaceo Energy Boost, das ist in Form von Guarana, das haltet etwas länger, weil es langsamer abgeben wird, die Koffeinquelle. Das ist ja in diversen, sagen wir mal, Energy Limonaden drinnen, ohne da jetzt Namen zu nennen. Jedenfalls heißt es, früh genug sowas zu nehmen, allerdings auch zu wissen, hilft mir das. Bin jetzt einer, der am Tag 10 Kaffee trinkt, dann wird es recht wenig Wirkung haben. Wenn ich 3-4 Wochen vor so einem Wettkampf auf Koffein verzichte, ist die Wirkung wiederum sehr stark plötzlich. Es gibt aber andere Möglichkeiten, mit der Müdigkeit umzugehen. Ich finde zum Beispiel einfach immer plaudern, reden sehr gut. Jetzt hat man bei so einem Rennen kein Betreuerauto. Ich kann jetzt nicht in Flow anjammern, dass ich summiert bin. Aber ich kann andere Radlfahrer einfach in ein Gespräch verwickeln. Ich kann fragen, hey, wie geht's da? Wie schaut's aus? Wie bist du unterwegs? Einfach Smalltalk. Es muss jetzt kein philosophisches Gespräch sein oder kein, man muss nicht die RAM-Statistiken diskutieren, aber einfach irgendwas reden. Das ist wirklich hilfreich.
Zum Beispiel unseren Podcast weiterempfehlen. Aber es ist nämlich auch so, in einem 24-Stunden-Rennen, der Moment, wo die Müdigkeit einsetzt, da ist das Rennen schon so ein bisschen gesettelt. Da ist es nicht mehr so hektisch. Es haben sich Gruppen gebildet. Vielleicht ist man in einer Gruppe, die ungefähr das gleiche Tempo haben, ungefähr das gleiche Ziel haben. Man kennt sich schon ein bisschen vom Sehen, weil man sie immer wieder trifft auf der Strecke. Dann kann man schon mal eine Runde, 1,5 Runden nebeneinander fahren, ein bisschen plaudern. Und dann ist die Müdigkeit auch schnell verflogen. Obwohl vor Corona 24-Stunden-Rennen, speziell in Kaindorf, die Müdigkeit eigentlich eh nicht so ein Problem ist. Es gab da immer einen Fanclub-Wettbewerb. Die besten Fanclubs wurden prämiert und es sind alle 2 Kilometer irgendwo ein Griller am Straßenrand oder eine Getränkebar, eine Schirmbar.
Laute Musik.
Der Musikverein, der Turnverein, die Feuerwehr. Und es ist unglaubliche Stimmung. Also wirklich Volksfeststimmung und Musik, Party die ganze Nacht lang. Da ist es mit der Müdigkeit eigentlich eh nicht so. Tipp Nummer 3, Gas geben im Flachen. Das gilt jetzt wahrscheinlich eher für etwas schwerere Fahrer, Fahrerinnen. Aber prinzipiell, wenn man es ein bisschen ambitionierter angeht, es geht darum, die Berge zu überstehen und in der Ebene richtig Tempo machen. Es ist einfach von der Belastung her, man hat einen größeren Benefit, man ist schneller in der Ebene, wenn man Tempo macht. Man gewinnt mehr Zeit in der Ebene, als man am Berg verliert, wenn man am Berg ein bisschen rausnimmt.
Es gibt, wie haben gerade erzählt, das Race Across the Alps, reines Bergrennen. Da ist diese Aussage natürlich Schwachsinn. Es ist ja in einem 24-Stunden-Rundstreckenrennen, wo man in einer Gruppe fährt mit Windschatten, ist das jetzt auch nicht wirklich so gültig. Das habe ich damals auch eher so gemeint für Rennen, die halt ohne Windschatten sind. RAM, Raceland Austria, Raceland Niederösterreich, solche Dinge. Weil das, was halt viele Leute machen, bergauf richtig Gas geben und dann in der Ebene so langsam dahin rollen und bergab ruhen lassen, da ist es halt wesentlich effizienter, wenn man bergauf aufpasst, nicht zu übertreiben und in der Ebene wirklich auf Zug bleibt. Ich denke, man gewinnt Rennen, die langen Solo-Rennen gewinnt man mehr in der Ebene und vor allem in den Pausen als in schnellen Aufwärtszeiten.
Wenn man es ein bisschen ambitionierter angeht, dann schaut man, dass man die Pausen relativ kurz haltet, so kurz wie möglich. Es ist aber nicht so, dass man in den Pausen ein Rennen verlieren kann. Ich sehe es immer wieder, dass Athleten, jetzt bewusst nicht gegendert, bei so einer Pause herumschreien und mit dem Team zum Streiten anfangen, weil die Brille nicht geputzt ist oder das 2 Minuten länger dauert. So verscherzt man es. Da wird man ziemlich schnell niemanden mehr finden, der mit einem mitfährt und sich 24 Stunden in die pralle Sonne setzt. Aber man kann schon ein paar Abläufe einüben oder einfach, vor allem bei Rennen mit kurzer Runde, wenn man einmal die Brille verpasst, man fährt dann einfach 8 Kilometer ohne Brille und versucht die Übergabe ein zweites Mal. Und wenn man mal eine Trinkflasche verpasst auf einer kurzen Runde, dann ist das auch kein Drama. Aber ein paar Abläufe und ein paar Dinge einfach bereit haben. Die Kühlbox soll griffbereit, eine Trinkflasche sein. Es soll ein gemixtes Getränk, soll einfach bereit sein. Ein Gel, ein Schuh, wie auch immer man sich ernährt, das soll bereit sein. Und vielleicht eine Regenjacke. Einfach, dass man da nicht ewig sucht und ewig braucht. Aber es geht nicht um so viel, dass man sich da mit Leuten verscherzen muss und herumschreien.
In meiner ursprünglichen Liste habe ich jetzt da eigentlich als Tipp 2 was anderes, was eher darum geht, wenn man wirklich ernsthafte Probleme kriegt, also wirklich gesundheitliche Probleme, dass man die halt nicht durchtaucht, sondern dann schon Pausen macht. Aber für 24-Stunden-Rennen wird es normal keine gesundheitlichen Probleme geben, keine groben, außer man ist schon vor dem Start angeschlagen. Deswegen ersetze ich jetzt einfach ganz spontan den zweiten Tipp mit sei gut ausgerüstet. Das heißt, Akkus aufladen, Lichter gut vorbereiten, die Lichter testen, wie lange hält der Akku, hält der die ganze Nacht durch, brauche ich Ersatzakkus, brauche ich ein zweites Licht. Ist es vielleicht besser, ein Licht zusätzlich zu haben als Stirnlampen am Kopf plus das eine Radlicht, das ja vorgeschrieben ist am Radl. Ersatzlaufräder griffbereit oder zumindest eine Werkzeugkiste, um Defekte zu reparieren. Man soll sich einfach im Prinzip alles durchdenken, was passieren kann und für alle möglichen Problemchen, Schäden, Pannen, Verschleißteile, ja, was dabei haben. Beziehungsweise Verschleißteile sollten eigentlich vor dem Start in einem guten Radlservice, das kann ich von mir selber, ich kann mich selbst nicht als Mechaniker empfehlen, aber ich kann den Tipp geben, das Radl auf Vordermann bringen zu lassen vor dem Start, dann haltet man auch mit an Satzbremsbeläge oder mit dem Reifen durch.
Und selbst wenn es tagsüber wie heute 35 Grad hat, es kann sein, dass es gerade am Land, wo sich die Hitze nicht in den Gebäuden staut, kalt wird. oder zumindest wenn man dann ein bisschen übermüdet wird und lang am Radl sitzt, so ein Kältegefühl eintritt. Und vielleicht hat man eine Windwesten oder eine Ärmlinge, vielleicht sogar ein Hauberl oder ein Stirnbandl griffbereit. Du hast gesagt, du hast das 2013 geschrieben, da war das wahrscheinlich mit den Lampen und Akkus noch ein bisschen ein größeres Thema als jetzt. Ich kann mir erinnern, bei meinen ersten 24-Stunden-Rennen hatte ich einen riesen Scheinwerfer mit einem riesen Akku-Pack, das gerade einmal 3 Stunden gehalten hat. Inzwischen ist die Technik einfach viel, viel weiter. Die LED-Lampen sind sehr hell, halten viel länger, die Akkus sind viel kleiner geworden, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema.
Als jemand, der ungern Sachen wegschmeißt, die noch funktionieren und sie ungern Sachen kauft, die ich nicht unbedingt brauche, weil ich eh noch was Altes habe, das noch gut geht. Bei Lichtern kann man das wirklich über Bord werfen, den Leitsatz, weil ein neues Licht ist wirklich eine Investition wert. Das kann ich da echt ans Herz legen, weil da geht es dann auch im Endeffekt um die eigene Sicherheit.
Vielleicht, wenn man dazu kommt, sich die Strecken einfach mal vorher anschauen. Es gibt Strecken, die sind sehr gut ausgeleuchtet. Da kommt man vielleicht mit so einem Licht, das den Regeln entspricht, aber eigentlich nur reicht, um gesehen zu werden durch. Aber wenn es eine finstere Abfahrt im Wald gibt, dann reicht es nicht. Und ich habe einmal aus genau diesem Grund ein 24-Stunden-Rennen beenden müssen, weil ich mir die Strecken nicht angeschaut habe, weil die Abfahrt, die eine einfach so finster war, der Rest war super ausgeleuchtet, aber die eine Abfahrt war so finster, dass ich nichts gesehen habe und es war einfach zu gefährlich. Und ich habe dann die Nacht nicht fahren können und dann war das Rennen beendet. Ist aber wirklich dumm von mir. Sollte eigentlich nicht passieren.
Jetzt haben wir noch den großen Ansatz, wo stehen quasi so richtige Hitparade, der wichtigste, der Erstplatzierte, der Top-Tipp ganz am Ende. Flo, du bist dran.
Habt Spaß. Also selbst, wenn man sich ein bisschen was vornimmt und es ein bisschen ambitionierter angeht, wenn man einen Spaß dran verliert, dann sollte man vielleicht aufhören. Also es ist schon das Hauptziel. Also zwischenzeitlich tut es weh und manchmal muss man kämpfen. Aber wenn man keinen Spaß mehr dran hat, dann macht man was falsch.
Damit möchte man eigentlich auch zum Ende kommen. Dass wir uns in Erinnerung rufen, wie gern man Radl fährt, dass man so ein Rennen, solche Bewerbe einfach macht aus Begeisterung, dass man nachher eine Freude hat mit dem, was man erreicht hat, mit Leuten, die man vielleicht kennengelernt hat, mit dem schönen Erlebnis, das man auch mit anderen geteilt hat, mit seiner Crew, mit anderen Fahrern. Wenn alle gesund ins Ziel rollen und sie dann vielleicht noch bei der Siegerehrung mit einem guten, kühlen Getränk oder einem gegrillten Lebensmittel den Abend versüßen, dann, glaube ich, ist es für alle eine wunderschöne Erfahrung gewesen.
Außer dein Bruder ist noch nicht herunten von seiner Wöhn und du kannst kein kühles Getränk trinken, weil du musst noch heimfahren.
Also bereitet euch gut vor, alles Gute, gute Fahrt.
Und wir hoffen, wir sehen den ein oder anderen von euch auf der Startliste in den nächsten 2 Wochen, Monaten, Wochen.
In nächster Zeit.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.